Tut gut, am Sonntagmorgen solche Worte zu hören. Ich nehme dich an, Herr. Du gehörst zu mir. Das brauchen wir viel, viel öfters. Ich nehme dich an, Herr. Du gehörst zu mir. Das wünschen wir uns. Das wünsche ich auch, dass Gott auch durch die Ansprache, durch die Predigt auch zu uns spricht. Jedem auf seine Art und Weise. Salome, eine junge Frau von etwa 28 Jahre alt, geht auf Distanz zum Glauben an Gott und sie sagt, ich glaube nicht mehr, dass es Gott gibt. Und wenn es ihn wirklich geben sollte, dann hört er mich oder er sieht mich nicht wirklich. Und woran machst du es fest? Warum sagst du so? Da antwortet sie, damals in der Jungschar, da glaubte ich an Gott und es war gut. Ich habe mit Jesus so manche Erfahrungen gemacht. Er war mein bester Freund und ich habe ihm, ja, gebetet zu ihm. Er hat mir geholfen. Der Glaube fiel mir leicht und es lief gut. Dann bin ich zum Studium gegangen, hatte schwer reinzukommen, hatte schwer Freunde zu finden, hatte schwer eine Gemeinde zu finden. Ich musste aus der WG, aus dem Zimmer raus und all diese Dinge, die waren schwer, so manche Enttäuschungen kamen dazu. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich musste alleine für mich kämpfen. Niemand hat sonst für mich, ist mir beigestanden. Obwohl ich so oft um Hilfe gebeten habe. Und deshalb kann es nicht sein, dass Gott ist oder dass es Gott gibt. Soweit ein kleiner Auszug aus dem Gespräch. Ich finde es sehr schade, wenn der Glaube, der einem so wichtig ist und der einen eigentlich trägt, plötzlich schwindet oder nebengeordnete Rolle spielt. Und oft geschieht es auch, weil wir falsche Erwartungen oder auch falsche Gottesvorstellungen haben. Man denkt, Gott liebt mich, also soll er sich ja auch für mich kümmern. Liebe zeigt sich in der Fürsorge. Und deshalb beten wir ja auch, dass Gott uns segnet, dass er uns hilft, dass er uns beisteht und dass so einiges auch in Erfüllung geht. Meine Wünsche, meine Vorstellungen, aber nicht alles geht in Erfüllung. Das haben wir, die wir ein bisschen länger unterwegs sind, schon die Erfahrung gemacht. Aber auch, glaube ich, junge Menschen und Kinder haben diese Erfahrung gemacht. Es geht sehr selten nach unserem eigenen Kopf. Ja, und so etwa ging es auch dem Jakob oder mindestens wurde dem Jakob, von dem wir jetzt gerade gehört haben, diese lange Geschichte. An ihn, sozusagen diese Vorstellung wurde für ihn vorbereitet. Jakob, dein Leben wird oder muss gelingen. Am Anfang hat die Mutter dafür Sorge getragen, wir haben das in der Geschichte gehört, wie sie für ihn da war und wie sie ihn dazu gedrängt hat, eben zu manipulieren, zu betrügen. Hauptsache, diesen Segen zu ergattern und dass es ihm gut geht. Was ist denn ein Segen? Segen ist ein gutes Wort verbunden mit einem Zeichen, das über deinem Leben die Kraft ausbreiten soll, das eine bestimmte, so eine Zukunftskraft entwickeln soll. Gute Wünsche, gute Worte, Glück, Gedeihen, Bewahrung, all das kann Segen beinhalten. Und so gibt der Vater vom Jakob, der Isaak, einen Segen. Aber für seinen Erstgeborenen. Er ist im Begriff, seinem Lieblingssohn den besten Segen zu geben. Und das ist der Esau. Also er denkt, er segnet den Esau. Aber eigentlich spricht er zum Jakob. Und er sagt, Gott gebe dir vom Tau des Himmels, vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Also Reichtum in Fülle und Hülle. Alles soll dich sozusagen bei dir sein. Völker sollen dir dienen, Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen und verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Soweit dieser Segen. Was gibt hier Isaak für einen Segen? Einen Familiensegen. Einen Wunsch, dass wir auch gerne an unsere Kinder oder Enkelkinder geben würden. Ein Wunsch, der Segen, Kraft, Wohlergehen beinhaltet. Und es ist gut, das wünschen wir ja. Aber möchte ich fragen, welchen Segen hat der Isaak bekommen? Oder gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Welchen Segen hat überhaupt der Vater vom Isaak? Das ist der Abraham. Der Abraham bekommen. Und wir schauen, der Segen, den der Vater bekommen, Abraham bekommen hat, ist anders. Im 1. Mose 12, 3, Vers 3 und 4, da ist es, ich werde, da spricht Gott zum Abraham, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Und jetzt kommt's, durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen, und wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Und jetzt kommt's wieder, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Also, mit anderen Worten, sprach Gott zu Abraham, ich werde dich dazu berufen, dass alle Völker auf dich schauen werden. Durch dich, Abraham, werde ich meinen Heil, meinen Segen weitergeben. Durch dich, Abraham, werde ich anderen Menschen mit mir, Gott, bekannt machen. Durch dich, Abraham, werde ich alle Völker auf dieser Erde umfassend, ja, zum Glauben einladen, zum Vertrauen an mich. Denn Gott hat schon gewusst, dass Jesus aus dem Geschlecht Abrahams kommt, und da ist der Hinweis darauf. Also, der Segen Isaaks war diesbezogen, sehr irdisch. Der Segen Gottes für Abraham war sehr umfassend, geistlich. Der hat auch natürlich Reichtum beinhaltet, aber nicht nur. Heil für das Volk Israel und für die ganze Welt, das waren die Elemente. Und vielleicht denken wir, naja, Isaak hat es vergessen, lange Zeit gelebt, und dann am Ende des Lebens wird man ja auch älter, man vergisst so vieles. Nein, nein, nein. Gott hat extra dem Isaak noch den Segen selber zugesprochen, nachdem Abraham gestorben ist, im 1. Mose 26. Das spricht Gott zu Isaak und sagt, ich will mit dir sein und dich segnen, Isaak. Dir und deinen Nachkommen will ich die Länder geben, und durch dich und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet sein. Auch Isaak hat diesen Segen gehört, diesen Segen Abrahams, Gottes Segen hat er gehört. Segen für ihn und für die ganze Erde. Isaak ist nicht das Gefäß, sondern eine Schale, die gefüllt wird und weitergibt, was er empfängt. Nun, was hat Isaak jetzt gemacht? Isaak hat den Segen auf Jakob bezogen. Er hat ihn zum Mittelpunkt gemacht des Segens. Alle sollen dem Jakob etwas Gutes tun, alle sollen ihn lieben, alle sollen ihn achten, alle sollen ihn segnen, und alle sollen sozusagen erst zum Segen sein für ihn. Alle sollen ihm dienen, und er wird über alle herrschen. Also ein sehr, sehr diesseits bezogener und egoistischer Segen. Es ist nicht der Segen, der Gott Abraham und dann Gott dem Isaak gegeben hat, sondern es ist sehr, sehr egoistischer Segen. Und ich habe mich ertappt, auch wir sind oft in dieser Gefahr, dass wir so einen Heilsegoismus praktizieren. Denkt selbst nach, wie oft wünschen wir unseren Kindern oder Enkelkindern, wünscht dir, dass dein Abitur, deine Prüfung gut wird, dass deine Vorstellungen und Ideen vom Leben in Erfüllung gehen, dass du gutes Geld verdienst, dass du sorgenfreies Leben hast. Das ist gut, das wünschen wir und das sollen wir auch. Aber wenn es alles ist für uns, die wir an Gott glauben, auf Gott vertrauen, dann ist es ein Heilsegoismus, dann ist es zu wenig. Was ist, dass wir wünschen, dass die Kinder ein gläubiges Herz haben, dass sie den Glauben empfangen können? Was ist, dass wir beten, dass sie nicht in Versuchung kommen und bewahrt werden von solchen schlechten Freundschaften, wo der Glaube verloren geht? Was ist, dass unsere Kinder, dass unsere Enkelkinder nach dem Willen Gottes, nach den 10 Geboten leben? Das ist doch heilsentscheidend und nicht nur das Äußere und das sorgenfreie Leben. Also ich persönlich stehe auch in dieser Gefahr, dieses Heilsegoismus, der Glaube soll mir dienen, dass ich erfolgreich bin, dass ich keine Probleme habe, dass ich angesehen bin, dass ich Freunde habe. Aber genau das ist doch das Problem. Wenn es aber nicht so ist, wenn es aber nicht nach meinem Kopf, nicht nach meiner Vorstellung, nicht nach meinen Ideen ist, wenn Gott andere Pläne mit mir hat, kündige ich, wie diese Salome am Anfang, wo ich dir erzählt habe, was mache ich da? Jesus hat uns doch nicht versprochen, dass wir, wenn wir ihn glauben, dass alles gut geht, dass das Leben sorgenfrei wird, dass es lauter Sonnenschein wird. Das wünschen wir aber. Jesus hat es nie gesagt, sondern Jesus hat gesagt, überlege dir gut die Kosten für den Glauben. Überschlage die Kosten. Es kostet was, mir nachzufolgen. Und Jesus wirbt um unser Vertrauen. Er sagt, vertrau mir. Auch gerade da, wo du mein Wirken, wo du meinen Weg nicht ganz verstehen kannst, wo ich dir fremd, weit, distanziert erscheine. Aber vertraue mir, das steht. Aber nicht, dass wir sorgenfrei leben werden. Das war so der erste Gedanke, der Segen Abrahams und Isaak und der Segen Isaaks für Jakob. Also zwei unterschiedliche Art zum Segen. Und jetzt wollen wir anschauen, wie diese Linie dieses Segens im Jakobsleben doch gewirkt hat. Wir gehen weiter geschichtlich. Also Jakob hat ja durch den Betrug den Segen ergaunert und er musste fliehen. Er hat Angst um Leben, um Kragen und er kommt in die Fremde. Äußerlich erlebt er ein gutes Leben. Er kommt zu seinem Onkel Laban, er fängt an als Hirte seine Arbeitskarriere. Und alles, was er anpackt, gelingt. Er wird reich. Er hat Schafe, Ziege, Kamele, Rinder, Esel, Diener, Dienerinnen. Er heiratet Lea, dann Rahel. Er bekommt Kinder. Äußerlich ist er gesegnet. Es geht ihm gut. Es geht ihm gut. Aber innerlich kann man so zwischen den Zeilen merken, die Sehnsucht nach Zuhause, die Sehnsucht nach der Mutter, die er doch so lieb hatte, die Sehnsucht nach dem Vater, die er fluchtartig ja verlassen musste. Wie geht es Ihnen? Und vielleicht diese Versöhnungssehnsucht mit seinem Bruder, das ist doch tief drin, im Frieden leben. Aber der Friede war nicht da. Und jetzt kommen auch Probleme mit diesem Onkel Laban. Jetzt fängt auch der Onkel Laban an, ein bisschen zu tricksen. Die Geschichte kann man nachlesen, 1. Mose 30, 31, 32. Und er entscheidet sich, nach Hause zu gehen. Er will wieder zurück in die Heimat, wo er eigentlich wirklich herkam, weil das war keine Heimat. Und jetzt geht Jakob nach Hause. Er packt alles zusammen und er geht nach Hause. Aber ein Gedanke ist da. Was, wenn mein Bruder mir begegnet und er wird Rache üben für das, was ich ihm damals angetan habe? Ich habe ihm zweimal um seinen Segen, Erstgeburt und Segen, bestohlen. Und jetzt rächt er sich. Was ist dann? Und Jakob, wie er ist, sehr erfinderisch, ehrgeizig, Unternehmer, ist lustig, abenteuerlich. Er sagt, ich teile mein Reichtum in solche Gruppen ein und schicke sie nach vorne und sagt zu den Hirten, wenn euch Esau begegnet, dann sagt, wir kommen vom Jakob, deinem Bruder. Er war beim Onkel Laban und dort wurde er reich und er schenkt dir dieses Reichtum, diese Rinder, also diese Esel, diese Schafe, diese Ziege. Er will ihn besänftigen. Bis er dann zu ihm kommt, ist er einigermaßen besänftigt, so nach dem Motto, so viel, so großzügig ist mein Bruder zu mir, also verzeihe ich ihm. Schon ein Schlingel. Er hat ihm einen geistlichen Segen geklaut und will ihm aber wieder auf der irdischen Sache zurückzahlen. Es gibt so viele Parallelen. Ich sage, das ist kein 1. Mose, das ist RTL 2, was hier abgeht. Wenn man die Geschichte liest, das ist ja unglaublich. Okay, jetzt geht er. Jetzt kommen aber die Hirten, es ist nicht aufgegangen, wer gedacht hat. Jetzt kommen die Hirten und sagen, Esau geht mit 400 Menschen, Krieger, Soldaten, dir entgegen. Und jetzt packt denn Jakob die Angst. Was jetzt? Eieiei, 400. Und was mache ich? Ich kann doch nicht kämpfen. Was macht er? Bringt er mich um? Bringt er meine Frauen um? Meine Kinder? Rottet uns aus? Ist er so sauer? Und jetzt wird es existenziell. Jetzt wird es richtig, richtig, richtig Angst und panisch. Die Geschichte wird sehr ausgetappt. Also ich würde es in einem Blog erzählen und er teilt alles und er bringt alles über den Fluss und er bleibt alleine. kann jetzt niemanden brauchen. Er bleibt alleine, weil er merkt, er kommt nicht weiter. Die Angst geht nicht und er weiß nicht, was und wie ihn in die Zukunft erwarten wird. Und es ist doch so interessant. Jakob schickt in seiner Verzweiflung eben alles über den Fluss Jordan. Also seine Diener, Familie, Kinder, Frauen und auch Tiere, Schafe, alles. Im Prinzip den Segen, den er von Isaak bekommen hat, schickt er über den Jordan. Den Segen, den Reichtumssegen, alles was er hat, schickt er über den Jordan und er bleibt alleine. Alleine. Vielleicht kann sich einer oder andere vorstellen, alleine im Arztzimmer, wo niemand mehr da ist, wo man eigentlich nackt im Nachthemd liegt und wartet. Alleine. Alleine vor der Prüfung. Alleine in einer Situation, wo du alleine bist, wo vielleicht Mama, Papa, wo Freunde, wo nicht da sind, alleine. Wie geht's einem? Da fängt man an zu beten. Da hilft nur ja das Gebet. Und so fleht auch der Jakob: Herr, hilf mir, ich habe Angst, beschütze mich. Denn er merkt, diese Gottesvorstellung, nach der er gelebt hat, die greift nicht, die hält nicht. Das ist kein Fundament. Eben dieses reich, gesund und glücklich, das reicht in diesem Moment nicht aus. Und so manche Vorstellungen, so manche Enttäuschungen werden wir auch im Gebet mit Gott ausfechten. Weniger mit Menschen, sondern mit Gott. Interessant ist Psalm 73, da prangert der Psalmist auch und betet zu Gott und sagt: Die Gottlosen, sie leben so üppig im Fett, denen geht's so gut, sie tragen stolz sozusagen ihr Gesicht, sie sind so ungerecht. Und ich, das Volk Gottes, es ist so schwer. Warum geht es ihnen so gut und uns nicht? Und er fechtet es mit Gott aus. All unsere Probleme, Sorgen und sonst was, mit Menschen, mit System, mit Politik, fechten wir mit Gott aus. Über Menschen, über Situationen, aber mit Gott. Gott, warum, wieso, wozu? Ich verstehe es nicht. Der Kampf geht zwischen Gott und mir. Und so ist es auch beim Jakob. Und jetzt wird es sehr mystisch und geheimnisvoll. Im 1. Buch Mose 32. Jakob sieht, also in dem Gebet plötzlich kommt ein Mann aus dem Nebel und er kämpft mit ihm und die Bibel erzählt, dass es ein Engel des Herrn ist. Ob es ein Engel des Herrn, ob es ein Mensch ist, jemand, der Gott schickt, der eben die Antwort auf das Gebet des Jakobs ist. Und Jakob versucht jetzt mit ihm zu kämpfen. Er fängt mit Jakob an zu kämpfen. Es ist sehr starkes Bild. Und Jakob ist ja gewohnt, den Segen zu entreißen. Er ist ja gewohnt, durch seine unternehmerische Kraft alles zu bekommen, was er will. Aber hier klappt es nicht. Die ganze Nacht kämpft er eben in diesem Bild, er ringt. Und dieses Wort ringt wird in diesem hebräischen Text nur einmal benutzt. Nirgends sonst, wo gerungen wird, wird dieses Wort benutzt, sondern es ist ein Ringen in diesem Gedankenkarussell, in diesem, verstehen Sie, es ist nicht ein Kämpfen, weil ein Engel hätte einen Schnips gemacht, der würde wegfliegen, ja, aber es ist ein Ringen im Gebet und er hält sich fest, aber der Mann merkt auch, der Engel merkt, er kann ihn nicht loswerden und dann zentriert er ihm eine auf die Hüfte und plötzlich der Halt vom Jakob wankt. Also er wankt, ja. Und er kann nicht mehr stehen. Die Standfestigkeit dieses stolzen, stolzen Mannes ist gebrochen. Und er hängt nur bildlich an den Händen und er sagt: Ich lasse dich nicht, ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Und er hat nichts mehr. Er kann nur bitten und er, ja. Und dann sagt dieser Engel des Herrn, bleiben wir beim Engel des Herrn, sagt er: Wie heißt du? Er sagt: Jakob. Und dann sagt er: Ab jetzt sollst du nicht Jakob heißen, sondern ab jetzt sollst du Israel heißen. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und gewonnen. Israel, Gotteskämpfer, Gotteskämpfer. Nicht mehr Betrüger, nicht mehr der Listige. Nicht mehr das, was in der Vergangenheit, nicht mit eigener Kraft durch die Wand gehen und alles haben wollen und erreichen und stolz sein, sondern du wirst jetzt der sein, der mit Gott gekämpft hat und Gott wird dich segnen, er wird beistehen. Und ab jetzt beginnt der Segen des Abrahams zu wirken. Durch dich werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und deshalb der Name Israel. Gott hat den Abraham damals gewählt, das kleine Volk der Juden, damit er durch die das Heil aller Welt geben kann. So, und jetzt hat der Engel natürlich die Mission gemacht, er lässt ihn los und es fängt an, hell zu werden. Auch ein Bild, ja, manchmal sind wir so in Gedanken, so im Kampf, es ist dunkel um uns, wir haben keine Orientierung und dann beginnt es wieder hell zu werden. Eben nach dieser Geschichte. Der Engel segnet Jakob und mit anderen Worten, jetzt hat Jakob gewonnen durch den Segen Abrahams. Der Sieg der Gnade oder wie sagt man, dieser Segen Abrahams, er kommt aus Schwachheit und Hingabe heraus. Dieser Segen Abrahams oder ich nenne man der Segen der Gnade, er kommt nicht aus der Vollmacht und Stärke, er kommt nicht aus uns, sondern er kommt aus einer Ohnmachtserfahrung, aus einer Schwäche. Gottes Gnade ist für uns alles. Gottes Gnade ist für uns das Geschenk auch von Jesus Christus. Mehr als die Gnade von Jesus gibt es nicht, aber mehr als die Gnade von Jesus brauchen wir auch nicht. Lass dich an meiner Gnade genügen und das soll reichen. Und das muss auch für Jakob jetzt reichen. Er hat die Zusage, Gott wird für uns streiten, Gott wird für mich streiten und als die Sonne aufgeht, da geht er langsam, gebrochen, hinkend, aber der Sonne entgegen. Und er weiß, er ist nicht mehr alleine. Er weiß nicht, wie Gott das alles regeln wird, aber er weiß, er ist nicht mehr alleine. Ein junger Pastor wurde gefragt, ob er Interesse hätte an einem Buchprojekt zum Thema am Scheitern, Leben und Glauben lernen. Ob er Lust hat, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Er lehnte ab, weil er bis dahin keine tiefe Erfahrungen mit Brüchen oder Scheitern gemacht hatte. Es war immer alles gut gelaufen und er war sehr erfolgreich. Wenige Jahre später wurde bei seiner Frau leider Krebsdiagnose festgestellt und sie verstarb dann auch. Und im Alter von 34 Jahren stand er plötzlich da. Die Lebenspläne waren durchkreuzt, gescheitert. Und dann sagt er, und dann verstand ich, was die Kollegen gemeint hatten, als sie sagten, man müsse an Menschen und an Gott gescheitert sein, um Leben zu lernen, um Glauben zu lernen. Natürlich bedeutet es Unsicherheit, ein gewisser Schwebezustand der Gefühle. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Und manchmal mutet uns Gott solche harte Erfahrungen zu. Manchmal müssen wir das, was uns so lieb ist, abgeben, freilassen. Manchmal sind es kreative Dinge, manchmal sind es musische Dinge, manchmal sind es unsere Gesundheit, manchmal sind es Dinge, die uns so ans Herz gewachsen sind. Gott mutet es uns manchmal zu und wir leiden darunter und wir leiden, aber wir kriegen keine Antwort. Und Gott weiß, dass es schwer ist. Gott weiß, wie weh es tut, aber Gott tut es. Wir verstehen es nicht. Wir hinken. Wir hinken, aber wir gehen der Sonne entgegen. Wir gehen mit der Zusage Gottes Israel. Du wirst Israel heißen. Du hast mit Gott gekämpft und gewonnen. So dürfen wir alle in unseren Schwachheiten, in allen brüchigen Erfahrungen, in all den Dingen, wo es nicht klappt, wo wir eigentlich weghaben wollen, dürfen wir in alledem Gott uns hingeben, neu, uns neu hinwenden und sagen, ja Herr, mach mich zum Segen für andere, Herr. Mach mich zum Segen, nicht nur für mich sozusagen, sondern mach mich zum Segen für andere. Ich flehe drum zu dir. Nimm du, Herr, mein Leben, dir will ich es geben und lass dein Segen durch mich fließen. Und so dürfen wir in aller Schwachheit der Sonne entgegenhinken und der Herr ist auf unserer Seite. Amen.